Also, wenn ich da diese Antwort nur hingeschrieben habe, dann ist es in der Tat ein bisschen zu wenig. Sollte ich nochmal ergänzen. Zunächst der Deflationsteil. Das Risiko ist also der Kollaps der Wirtschaft wegen Nachfragemangel. Wenn ich jetzt Inflation habe, nehmen wir mal an, die ist im Bereich 5% oder sowas, dann droht mir nicht der Kollaps der Wirtschaft wegen Nachfragemangel. Es kann zwar sein, dass ein Teil der Bevölkerung gar nicht nachziehen kann mit den Preisen und ein anderer Teil nur mit Verzögerung nachziehen kann mit den Preisen. Aber bis ich in eine Situation hineingerate, in der ich keine ausreichende Nachfrage mehr habe oder in der die Kalkulation von Rentabilität und so weiter nicht mehr möglich ist, das bedarf eines viel größeren Anlaufes und eines viel größeren Abstandes von der Nullmarke, bis so etwas eintritt. Und selbst dann ist es eher so ein Kaskadeneffekt, wo man sagt, naja, das baut sich so allmählich auf, wohingegen das bei der Deflation sehr, sehr abrupt sein kann, diese Bremswirkung. Also das, die Wirkungen sind anfänglich bei Inflation kaum zu merken, wenn diese kontinuierliche Preiserhöhung ist. Das können Sie auch leicht nachvollziehen. Ja, wir haben über die letzten Jahre und Jahrzehnte eigentlich in fast jedem Jahr Preisauftrieb gehabt, also Inflation. Hat es eure Unternehmen vom Investieren abgehalten? Hat es euch vom Geldausgeben abgehalten? Hat es bei euren Eltern zu Einschränkungen geführt in der Lebenshaltung und so weiter und so fort? Werdet ihr wahrscheinlich in ganzer Breite mit Nein antworten. Das heißt, diese Inflationsrate, die lag in dem Zeitraum, den ihr vielleicht so überblickt, zwischen 0,5 und 2,3%, die hat eigentlich gar nichts gemacht. Hätten wir aber kontinuierlich so eine Deflation gehabt in der gleichen Größenordnung, dann wäre die Wirtschaft bei uns zum Stillstand gekommen. Reicht dir das als Antwort nieder?
Ja, also nur der erste Satz dann eben. Und zwar, während eine einmalige Preissenkung kein Problem wäre, er sogar die Wirtschaft ankurbeln könnte. Da geht es auch um eine Preissteigerung, oder?
Also ich bin ja da auf das Phänomen der Deflation eingegangen in meiner Antwort, ja. Und zu dem Phänomen der Deflation gehören ja Preissenkungen. Und wenn du diesen Einmaleffekt hast, es geht jetzt runter, ist wie Sommerschlussverkauf. Ja? Das ist eher ein Kaufanreiz. Es hört auf, ein Kaufanreiz zu sein, wenn du die aus deiner persönlichen Sicht begründete Hoffnung hast, dass die Preise noch weiter nach unten gehen. Bitte. Weitere Nachfragen? Nicht. Gut. Also dann erzählt euch jetzt der Dole Vater mal ein bisschen was von der Geschichte vom Geld und hat ein paar nette Bildchen. Und das Wichtigste für euch ist ganz rechts oben in den Folien, nämlich kein Klausurstoff. Das freut den Studenten immer, wenn er solche Ausdrücke sieht. Also wir tun sozusagen einen Blick ins Geldmuseum, ins Historische und schauen uns das mal an, was denn da so gab. Am Anfang, die ersten Geldmuster waren eigentlich Gebrauchsgegenstände. Etwas, von dem der Händler glauben konnte, dass er das nicht nur am Ort, wo er jetzt im Moment gerade Waren verklopft, verwenden kann, sondern auch entweder im Nachbarhaus oder zwei Dörfer weiter. Solche Gebrauchsgegenstände konnten sein Werkzeuge und Waffen, konnten sein Aufbewahrungsgefäße, konnten teilweise sogar sein Lebensmittel, wobei das natürlich schon kritisch ist, wenn wir denken an Obst oder sowas, ja, da ist sehr schnell Fäulnis am Werken. Allerdings gibt es dann auch andere Lebensmittel, Getreide oder so etwas, das dann ein bisschen leichter aufzubewahren ist. Aber es hat sich dann typischerweise doch durchgesetzt, etwas, das aus einem dauerhafteren Material ist, weil man eben nicht wollte, dass dieses Geld, diese Geldform im Verderb ausgesetzt ist. Was ihr hier seht auf dem Bild, das sieht aus wie Waffen, ja, Keile oder Beile. Das sind aber nur abstrahierte Formen, ja, die sind zum Beispiel aus ganz weichem Metall, da könnte man keinen Baum damit fällen und auch niemanden den Schädel wirklich gut einschlagen damit. Dann hier seht ihr mal was anderes aus China. Wenn ihr euch diese Formen hier rechts seht, das fast am besten. Wenn ihr euch die umgedreht vorstellt, dann habt ihr einen Sattel. Und das nennt man also dann Sättelchen, Silbersättelchen, das war im alten China eine Münze. Und da seht ihr auch schon was weiteres, nämlich da sind so Einprägungen drin. Und diese Einprägungen werden wir sehen, das ist dann so eine Art Echtheits- und Wertgarantie. Und die ist mit bestimmten Phänomenen verbunden. Ja, hier seht ihr was ganz Appetitliches, eine Schnecke. Diese Schnecke hat, wie im vorherigen Bild gezeigt, ihren Weichmantel außenrum um ihre Schale, kann den aber einziehen. Und dann kommt es uns vielleicht schon bekannter vor. Noch bekannter kommt es uns wahrscheinlich vor, wenn wir hier sowas sehen. Oder gar hier diese abgeschnittene Seite, ja, wenn man da oben diesen Schild etwas erhöht abschneidet, dann kommt sowas raus. Und das hat man dann ganz gern mal in dieser Form hier. Das ist eine Schnecke und zwar nennt sich das Kauri-Schnecke. Und deren Lebensraum seht ihr hier in den Tropen. Und diese Kauri-Schneckengehäuse, die waren über viele Jahrhunderte ein weit verbreitetes Zahlungsmittel. Man kann sagen, die weitest verbreitete Münze der Welt waren diese Kauri-Schnecken. Heutzutage tragen wir das eher als Schmuck, ja, aber man konnte damit bezahlen. Hier habt ihr mal so ein paar Preise. Ja, da konnte man in Sklaven kaufen, je nachdem wo man war, gab es die Sklaven billiger oder teurer. Ja, an der einen Stelle gibt es halt dann für 200 bis 300 Euro, an der anderen Stelle für 2000 bis 5000 Euro. Das ist halt eine Frage von Angebot und Nachfrage, wie viel Kaurischnecken man da für einen Sklaven hergeben muss. Und das ist ein historisches Zahlungsmittel. Es gibt weitere. Nassa-Schnecken als Gehäuse wurden zum Beispiel verwendet. Hier sind die auf eine Schnur aufgereiht, dann teilweise auch eben mit definierter Anzahl an Schnecken, die da drauf sein sollten aus so einer Schnur. Und ihr kennt zumindest aus irgendwelchen Filmen das Instrument der Blutrache. Und nachdem so Blutrache ja ein bisschen blöd sein kann und zur Ausrottung von ganzen Familien führen kann, wechselweise, hat man sich auch mal was ausgedacht, wie man denn so eine Blutrache unterbinden kann oder beenden kann. Und dann war also zum Beispiel der Sühnepreis für einen Mord 50 Schnüre mit jeweils 320 Nasserschnecken. Und dann hat man also davon abgesehen, sich künftig weiterhin wechselseitig den Schädel einzuschlagen. Hier seht ihr ein besonders praktisches Geld. Bitte beachtet die Größenrelation Mensch zu diesen Scheiben. Das ist ein sogenanntes Steingeld. Das wird auf der Insel Palau noch ausgestellt. Es hat natürlich nicht so funktioniert, dass man das irgendwie großartig mit sich rumgeschleppt hat, sondern typischerweise blieb dieses Steingeld immer an dem Ort, an dem es zunächst mal aufgestellt wurde. Und funktioniert hat das Ganze in der Art und Weise, dass das Dorf sich kollektiv gemerkt hat, wem denn jetzt eigentlich welcher Stein gehört. Ob der noch im Besitz des Dorfes ist oder im Besitz des Nachbardorfes oder ob dieser oder jener Häuptling jetzt da was gekauft hat mit dem Stein und so weiter und so fort. Auf diese Art und Weise hat man also diese Steinbank in Ordnung gehalten. Ja, und damit nicht jeder jetzt da irgendwie vom Weg so ein Steinchen aufglaubt und sagt, das ist jetzt Geld, hat man da nichts Lokales genommen als Stein, sondern man hat die über 400 Kilometer übers offene Meer mit so einem Einbaum mit Ausleger transportiert. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr diese Riesenteile anseht, dass das gar nicht so einfach war und dass da auch nicht unbedingt jeder Stein, den man 400 Kilometer entfernt abgebaut hat, dann es wirklich geschafft hat bis nach Yap. Und das hat dafür gesorgt, dass es knapp blieb und einen Wert hatte. Als es dann Motorboote gab, mit denen man relativ problemlos riesige Steine transportieren konnte, war das schlagartig nichts mehr wert, dieses Geld. Es wird heute noch teilweise als Symbol verwendet für irgendwelche Grundstückstransaktionen, dass man sagt, du kriegst das Grundstück und dafür übereignest du mir diesen Stein oder sowas. Aber die tatsächliche Bezahlung erfolgt jetzt mit modernem Geld. Auch ganz interessant, ein Stoff als Geld. Ihr seht hier bestimmte Muster, wobei das wirklich Ausschlaggebende für den Wert des Geldes eigentlich die Qualität der Webung war. Da ist das Muster nur ein Fall davon, sondern es sind dann Webfehler, es ist Dichte des Stoffes und so weiter und so fort, was dann den Wertausschlag gab. Na, jetzt sind wir hier schon bei etwas, das uns vertrauter vorkommt, nämlich Münzen. Wenngleich wir sehen können, das ist also keine industrielle Prägung. Ja, ihr seht hier einen ziemlich ungleichmäßigen Rand bei dieser Münze. Ihr seht auch, das Konterfei ist nur noch eingeschränkt in der Qualität sichtbar. Das ist von Kaiser Nero. Da unten könnt ihr noch seinen Namenszug sehen. Und das ist aus unedlem Metall hergestellt, in dem Fall aus Bronze, das ja so ein Mischmetall ist. Und dieses Herrscherbildnis hat eine mehrfache Bedeutung. Es kennzeichnet zum einen mal ungefähr so, wann ist das Ganze entstanden. Zum zweiten, wo ist der Gültigkeitsbereich von dieser Münze. Und zum dritten auch bedeutet es, du da, lass die Finger weg von dem Prägen solcher Münzen. Du bist nicht der Kaiser Nero. Und wenn du deine dreckigen Bratzen da ranmachst an das Geld und da irgendwie dran rumfummelst oder eins nachmachst, dann begehst du ein Verbrechen gegen den Herrscher. Und das ist ganz wichtig. Also in vielen Kommunen war Falschmünzerei so ziemlich das am stärksten Strafbewährte, was man anstellen konnte. Ganz häufig mit Kopf ab bedroht, und zwar weil es eben durch diese Kopfdarstellung oder auch durch das Herrschersymbol, die Darstellung davon, zu einem persönlichen Affront gegen den Herrscher wurde. Und dieses Vorrecht, Münzen zu prägen, das nennt man heutzutage noch das Münzregal von Rex Regis, der König. Ja, da haben diejenigen, die Latein gehabt haben in der Schule, endlich mal einen Vorteil davon. Ein Problem, wenn man solche Münzen schafft, ist natürlich, was haben die eigentlich für einen Gegenwert? Und typischerweise hat man immer gesagt, naja, so eine Münze ist so viel wert wie das Material, aus dem sie besteht. Und insofern hat also auch dieses Zeichen, das da auf der Vorder- und auf der Rückseite drauf war, eine Aussage gegeben darüber, mit wie viel Material habe ich es da eigentlich zu tun und mit welchem Wert kann ich rechnen beim Einkauf. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, Charlotte, du solltest jetzt einmal mit lauter Centstücken einkaufen gehen. Täte das gefallen? Wocheneinkauf mit Centstücken? Mal abgesehen davon, dass die Händler vor Verzweiflung die Hände über den Kopf zusammenschlagen würden und sagen würden, machen wir nicht. hättest du wahrscheinlich auch irgendwie einen ziemlich schweren Rucksack oder irgendwie so einen Motorscooter oder irgend sowas dabei, um diesen Münzsack zu transportieren. Das gleiche Problem hatten natürlich auch die Kapitäne, Händler und sonstige wirtschaftende Menschen, dass sie mit nur solchen unedlen Metallen nichts anfangen konnten, dass man höheren Wert auf gleichem Raum transportieren musste. Deswegen hat man dann auch angefangen, in dem Maße, wie die Wirtschaft sich belebt hat, nicht nur unedle Metalle zu nehmen für Münzen, sondern auch Edelmetalle. Und zwei, die ihr alle kennt, sind Silber und Gold. Und dann gibt es noch ein drittes. Das ist eine natürlich vorkommende Legierung aus Gold und Silber, also ein Mischmetall, das in der Natur so direkt vorkommt. Das nennt sich Elektron. Und als Beispiel habe ich euch mal von einem Herrn, der ziemlich große Berühmtheit erlangt hat für Geldbesitz, was dargeboten, nämlich vom Herrn Krösus, ein Goldstater. Und dieser Herr Krösus, ein König natürlich auch, wie sich das gehört, der hat nicht sein persönliches Konterfei drauf geprägt, sondern er hat das Symbol seiner Herrschaft, seine Wappentiere drauf geprägt. Ja, einen Stier links und einen Löwen rechts. Das sind ja ganz gängige Herrschaftssymbole. Aber auch die gleiche Bedeutung, wer sich an diesem Geld zu schaffen macht, der bekommt es mit dem König zu tun. Das ist nicht irgendwie so, wie wenn es deine Kinder erwatschen gibst oder sowas, sondern das ist so, dass wenn ich dir drauf komme, du einen Kopf kürzer rumläufst. Ja, irgendwann war auch das mit diesen Edelmetallen ein bisschen ausgereizt. Und man hat sich überlegt, wie können wir das denn machen, dass wir noch besser das hinbekommen, viel Geld mit wenig Gewicht und wenig Volumen zu transportieren. Und dann kam man irgendwie darauf, naja, man könnte doch mal das probieren, Geld darzustellen durch Papier. Und ich habe euch hier mal eine relativ frühe Geldnote beigebracht. Es gibt noch frühere, aber davon ist nichts erhalten geblieben. Das hier ist von 1375. Wer hat es gemacht? Die Chinesen haben es gemacht. Gell? Ihr kennt ja den chinesischen Finanzminister Kwi Tung. Der chinesische Yuan, 1375. Und weil man ja nicht immer voraussetzen konnte, dass die Leute lesen können, ja, obwohl ja das eigentlich eine Bilderschrift ist, die man in China und in Japan hat. Aber trotzdem konnte man nicht voraussetzen, dass sie lesen können. Deswegen hat man interessanterweise hier abgebildet, wie vielen Münzen das entspricht. Ja, also hier seht ihr so und so viel Geldstapel, so und so viel Münzen. Da haben wir also 10 Schnüre, 10 Münzen und das sind Cash-Münzen. Ich vermute, weiß es aber nicht sicher, dass hier irgendeines dieser Zeichen bedeutet, dass das hier, dass damit Cash-Münzen gemeint sind. Also Cash nicht C-A-S-H, sondern so geschrieben. Ja. Es gibt Yuan-Scheine aus späteren Jahrgängen, da sind dann nicht mehr so viele Münzen drauf. Das heißt, das Metallgeld hat seinen Wert behalten, aber das Papiergeld ist wertloser geworden, weil man mehr davon in Umlauf gebracht hat und dementsprechend wurden dann weniger Münzen auf diesem Papiergeld abgebildet. Noch eine interessante Geschichte, dieses Papiergeld ist auch von Anfang an immer wieder imitiert worden. Ja, im Prinzip ist das ja ein großer Stempel, der auf ein Fetzen Papier draufgehaut wird und dann nimmt man das Geld. Und dann hat man angefangen, sich zu überlegen, wie können wir das fälschungssicher machen und ist dann hergegangen und hat das parfümiert als Zeichen der Fälschungssicherheit. Das widerspricht nun natürlich völlig dem, was wir wissen von Kaiser Vespasian. Der war ein bisschen vor dem der war nach dem Nero. Kaiser Vespasian ist berühmt geworden für den Spruch, Geld stinkt nicht. Weiß jemand von euch, woher der Spruch stammt? warum der zustande gekommen ist. Also wenn du mal nach Kempten kommst zum Ausflug, dann könntest du hier bei uns den archäologischen Park anschauen mit Resten einer römischen Siedlung. Und ein Gebäude, das wir da so ein bisschen aufbereitet haben hier in Kempten, ist eine Therme. Und in dieser Therme findet ihr eine öffentliche Latrine. Öffentliche Latrine, man hatte also nicht in jedem Wohnhaus ein Klo, sondern man musste dann unter Umständen halt 2-3 Häuser weitergehen, hat sich da dann hingesetzt und seine Notdurft verrichtet. Und diese öffentlichen Latrinen waren zunächst für jedermann frei betretbar. Und Kaiser Vespasian hat dafür angefangen, eine Latrinensteuer zu erheben. Woraufhin man ihm im römischen Senat vorgeworfen hat, es sei ja wohl etwas anrüchig, auf diese Art und Weise Geld zu verdienen. Und Vespasian hat dann ganz cool geantwortet, das Geld stinkt nicht. Ja, und daher kommt dieser Spruch, das Geld nicht stinkt. Wer von euch sich schon immer mal für französische Kultur interessiert hat, in Frankreich hat das ein bisschen Nachhall gefunden, und zwar gab es da so gusseiserne öffentliche Bedürfnisanstalten, die in Frankreich in den größeren Städten rumstanden. Und diese hat man zumindest den Herrenteil des Ganzen Vespasien genannt, also die Vespasierinnen, in Erinnerung daran, dass der eben diese Latrinensteuer eingeführt hat. Ja, jetzt seht ihr plötzlich ganz ein anderes Motiv, unschwer zu erkennen, ist ein amerikanischer Soldat. Same girl, same smile, same cigarette. Ja, so dieses nach Hause kommen vom Krieg, sei es auf Urlaub, sei es weil er zu Ende ist. Oder hier, Lucky Strike has gone to war. Ja, also die Firma Lucky Strike unterstützt die Kriegsanstrengungen. Da unten sehen wir auch warum oder in welcher Form. Nämlich der Verpackungsmaterialaufwand wurde reduziert, damit nicht so viel Papier und Pappe abgezogen wird von dem, was man für Kriegsgüter braucht. Also seht, nicht immer ist der Umweltschutz Mutter des Ressourcensparens. Hier seht ihr so eine Kampfration, unschwer zu erkennen, die Zigaretten, der Kaugummi. Hier Dosenfisch oder Dosenfleisch, was auch noch dabei war, typischerweise ein Hardtack, also ein extrem hart gebackener Keks. Wenn ihr Freunde, Bekannte habt, die mal bei der Bundeswehr waren, dort ist es bekannt unter dem Namen Panzerplatten, dieser Hardkeks. Ja, und diese Rationen der Besatzungssoldaten, die gingen natürlich auch an Leute, die keine Zigaretten brauchen konnten, und die haben dann halt angefangen, die Zigaretten zu tauschen gegen irgendwas. Und auf diese Art und Weise ist also dann sehr schnell ein sehr umfangreicher Tauschhandel entstanden mit Zigaretten, und wir hatten eben diese Situation, die ich euch vorher geschildert habe, dass zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und 1948 teilweise in Deutschland es üblich war, mit Zigarettenwaren zu bezahlen und nicht mit irgendwelchen anderen Geldscheinen oder so etwas. Wichtig war damals, dass es sich nicht um losen Tabak handeln durfte, denn der stammte ja vielleicht aus deutscher Produktion und war damit beliebig vermehrbar, wohingegen diese Importzigaretten ja streng kontingentiert waren, pro Soldat so und so viel. Da konnte man also davon ausgehen, dass diese Menge sich nicht beliebig aufblasen lässt. Und dementsprechend hatten die also einen festen Wert, auf den die Leute gesetzt haben bei ihren Austauschhandlungen, wohingegen das heimische Kraut halt immer wieder erst einmal festgestellt werden musste, hat welchen Wert das hat. Es wurde also das heimische Kraut im normalen Warenhandel, Ware gegen Ware, verwendet, aber nicht als universelles Geld. Gut, jetzt ist leider dieser komische Aufkleber rechts oben weg. Das heißt, wir haben es jetzt wieder mit Klausurstoff zu tun. Wir müssen uns überlegen, können wir irgendwas aus dieser historischen Entwicklung lernen für unser heutiges Geld? Naja, wir lernen daraus, dass wir Wert legen sollten auf Haltbarkeit. Wenn wir nochmal kurz zurückdenken an die Zigaretten, das ist ja eine getrocknete Ware, die dann noch dazu gerne foliert wird, um sie vor Umwelteinflüssen zu schützen. Das heißt, die ist relativ gut haltbar. Universalität, das heißt, sie ist in einem breiten Umkreis brauchbar, sie war in allen amerikanischen Besatzungszonen in Deutschland verwendbar. Aggregation kann ich machen, das heißt, ich kann mehr Wert auf engem Raum zusammenbringen. Das ist jetzt bei den Zigaretten nicht beliebig steigerbar, aber zumindest habe ich daher die Möglichkeit, Einzelzigarette, Packung, Stange und dann Karton. Also ich habe zumindest eine Möglichkeit des relativ einfachen Transportes größerer Mengen, was eben dann auch das nächste Kriterium ist, und die Begrenztheit dessen, was man als Geld verwendet. Das, was also kleine Kinder gern mal so als Wunsch artikulieren, ich wünsche allen Menschen auf der Welt, dass sie ganz viel Geld haben. Das ist eigentlich völliger Schwachsinn, weil dann hat das Geld keinen Wert mehr. Ja? Also Geld braucht eine gewisse Menge an Knappheit, damit es funktionieren kann. So, Aberglaube der Preisstabilität bei Gold- und Silberdeckung. Wir hatten in Deutschland bis 1913 die sogenannte Goldmark. Diese Goldmark hat so funktioniert, dass man für 20 auf einem Geldschein abgedruckte Goldmark, mit denen konnte man zum Schalter der Reichsbank gehen und sich das ausbezahlen lassen in echtem Gold. Das heißt, eigentlich waren diese Geldscheine sowas wie ein Transportieren von Metall. Und dementsprechend hat man also gesagt, der Wert dieses Geldes richtet sich nach dem Wert des Metalls. Ganz ähnlich hat man das wieder gemacht gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Jahr 1944 gab es ein Treffen der künftigen Siegermächte in einem kleinen Ort namens Bretton Woods in Virginia, nicht allzu weit weg von Washington. Und dort hat man sich Gedanken gemacht, wie soll denn die Wirtschaftsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg aussehen. Es war klar, in Großbritannien schwere Bombenschäden an der Industrie, Frankreich weitgehend verwüstet, Deutschland zerbombt. Wie soll also dann es funktionieren, dass man einen stabilen Warenhandel aufbaut? Man wird ihn brauchen, den Warenhandel, weil die eigenen Wirtschaften, die eigenen Industrien nicht unbedingt in der Lage sein werden, diese notwendigen Materialien alle im notwendigen Umfang herzustellen. Ja, dann hat man gesagt, eine der wichtigen Voraussetzungen dafür wird sein, dass man stabile Austauschraten hat zwischen den Währungen. Und dann hat man sich gefragt, ja, wie kann denn das gehen, stabile Austauschraten zwischen den Währungen, wenn ja die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Staaten so unterschiedlich ist. Amerika praktisch unversehrt, die europäischen Länder mehr oder minder stark verwüstet. Wie sollen da stabile Austauschrelationen entstehen? Und dann hat man gesagt, ja, lasst uns doch wieder eine Golddeckung einführen. Das sah dann so aus, dass meinetwegen pro britischem Pfund 4 Gramm Gold reserviert wurden, nur jetzt mal, als, damit man das hört, als Wert, und für einen amerikanischen Dollar 2 Gramm Gold. Und dann war es klar, ja, die Austauschrelation ist dann ein britisches Pfund ist 2 amerikanische Dollar, weil dann habe ich 4 Gramm Gold ist gleich 4 Gramm Gold. Und auf diese Art und Weise hat man dann also diese Wechselkurse fixiert mit Hilfe des sogenannten Goldstandards. Und diesen Goldstandard hat dann 1948 nach der Währungsreform auch Deutschland übernommen. Auch die D-Mark wurde zunächst in einer bestimmten Relation mit Gold unterlegt. Nicht mehr so wie 1913, dass man zum Schalter der Deutschen Bundesbank hätte hingehen können und sagen, hier hast du 100 D-Mark, ich will jetzt den Gegenwert in Gold. sondern man hat nur die Zusage gehabt, der Bundesbank, pro eine D-Mark schaffen wir so und so viel Gramm oder Milligramm Gold an. Und das Ganze hat auch dazu geführt, dass also die Wechselkurse relativ stark fixiert waren. Aber Ende der 1960er Jahre begann in Amerika eine Phase, wo man ziemlich viel neues Geld gebraucht hat und gar nicht im gleichen Umfang unbedingt Gold kaufen konnte. Und vor allem hat man das Geld für was anderes gebraucht als fürs Gold kaufen. Ende der 1960er Jahre hat jemand eine Idee, was da Amerika, wo da Amerika reingestolpert ist, halb wissend, halb nichts ahnend, was plötzlich wahnsinnig viel Geld gekostet hat?
War das nicht Korea?
Korea war in den 50er, aber es war etwas Ähnliches, nämlich Vietnam. Ja? Der Vietnamkrieg hat wahnsinnige Ressourcen verschlungen, die man irgendwie finanzieren musste. Und dann hat man gesagt, da geben wir halt mehr Geld aus, damit wir das erzeugen können. Aber man hat nicht mehr, weil man das Geld ja sowieso für Waffen ausgeben musste, hatte man das Geld nicht, um Gold zu kaufen. Und damit wurde die Golddeckung obsolet. Amerika hatte dann 1969 aufgegeben. Und der Rest der Bretton Woods Staaten hat das dann 1973 aufgegeben. Seither ist die deutsche Mark ohne Golddeckung geblieben. Der Euro hat auch keine Golddeckung. Die diese Phase hat dazu geführt, dass sich die internationalen Wechselkurse neu gebildet haben. Der Dollar hat damals gegenüber der D-Mark ganz stark an Wert verloren, auch das britische Pfund. Weil dann eben mehr prägend die Situation war, Deutschland ist ein Land, in dem das Wirtschaftswunder arbeitet, wo es also ganz steil bergauf geht mit der Wirtschaft im Vergleich dazu Amerika und Großbritannien ein bisschen erschöpfter, langsamer voranschreitend und deswegen Aufwertung der D-Mark und relativ dazu Abwertung von Dollar und Pfund. Das ist also eine Geschichte dieser Golddeckung. Ja, und es gibt jetzt, und ihr werdet es wieder vermehrt hören in den nächsten Wochen und Monaten, gibt es Leute, die sagen, oh, diese Inflation, die wir beim Euro haben, wir sollten eine Golddeckung machen, dann hätten wir das Problem alles nicht, dann wäre das alles viel einfacher und so weiter und so fort. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, stimmt das? Ist das korrekt? Dazu folgende Gedanken. Hat Gold immer den gleichen Wert? Also wenn wir jetzt im Moment Gold kaufen wollen, kostet es immer gleich viel oder schwankt dieser Preis?
Schwankt. Also Gold.
Ja. In den letzten Jahren ist er immer so ein bisschen nach oben gegangen meistens, aber grundsätzlich schwankt er. Wenn ich also sage, pro eine Geldeinheit lege ich 2 Gramm Gold zurück, das soll diesen Wert der Geldeinheit darstellen, habe ich dann automatisch einen festen Wert des Geldes? Nö, müsste eigentlich mit dem Goldpreis oder mit dem Silberpreis oder was auch immer ich hernehme, müsste das eigentlich mitschwanken. Solange alle Währungen das machen, ist das wurscht, ja, weil da wird es dann ausgeglichen, dann merkst du das nicht am Wechselkurs. Aber du müsstest es eigentlich, wenn es mit rechten Dingen zugeht, merken, an dem, wie viel Geld du ausgeben musst für Brot zum Beispiel. Weil halt der Brotpreis anders schwankt als der Goldpreis. Und dann müsstest du also ständig ein Hin und Her geben und du überlegst da, so wie, ich glaube, die Charlotte war es, die vorhin gesagt hat, ja, da muss ich schauen, wenn der Preis fürs Benzin runtergeht, na, tanke ich halt schnell und sonst halt eher nicht, ja, dann musst du dir überlegen, kaufe ich heute das Brot oder kaufe ich es morgen? Rechne ich mit dem steigenden oder fallenden Goldpreis? Wie praktisch ist das? Ja, und gehen wir mal davon aus, der Goldpreis steigt nicht kontinuierlich, sondern er fällt, dann muss ich also für eine Scheibe Brot oder für einen Laib Brot immer mehr Geld ausgeben. Ist es dann keine Inflation, bloß weil ich eine goldbasierte Währung habe? Genauso Inflation. Und ein weiterer Punkt ist, wovon hängt es ab, wie viel Gold verfügbar ist, um zusätzliches Geld zu schaffen? Hängt es ab von der Wirtschaftsleistung, die ich mit dem Geld bezahlen will? Oder hängt es von sowas Trivialem ab, wie Goldvorkommen, Entdeckung und Ausbeutung dieser Vorkommen und vielleicht auch dem Bedarf an Gold für solche blöden Sachen wie Schmuck oder Halbleiterkontakte und so weiter und so fort. Das heißt, die Entwicklung der Goldmenge, die für die Deckung der Währungen zur Verfügung steht, hängt nicht ab von dem Waren- und Dienstleistungsvolumen, das ich kaufen und verkaufen will und wofür ich eigentlich das Geld brauche, sondern es hängt von ganz anderen Faktoren ab. Das heißt, es kann sein, zum Beispiel, dass ich halt jetzt im Moment gerade sehr wenig zusätzliches Gold zur Verfügung habe für neues Geld ausgeben, dass aber eine ganz große Nachfrage nach Gütern da ist und ich versuche dementsprechend mehr zu produzieren. So, jetzt wächst die Gütermenge schneller als die Geldmenge. Bleibt dann der Preis für die Güter der gleiche? Ganz einfache Überlegung anstellen. Güter sind reichlich, Geld ist knapp. Welche Ware wird wertvoller? Geld wird wertvoller. So, und wie äußert sich das jetzt in der Menge an Geld, die ich ausgeben muss für die Güter?
Weniger Geld.
Für die gleiche Menge Güter muss ich weniger Geld ausgeben. Das nennt man dann plötzlich Deflation. Das heißt, durch eine solche Basierung einer Währung auf Edelmetall oder was auch immer für Warenbasierung ich nehme, schaffe ich die Probleme nicht ab. Ich verlagere sie, aber ich schaffe sie nicht ab. Bleiben wir auch nochmal beim Bitcoin oder sowas. Ja, weil es ja da immer so Leute gibt, die meinen, das sei also das Beste und Tollste, was gibt. Diese Bitcoins, die sind ja eine Währung, die durch Algorithmen errechnet wird. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass wenn man viele Grafikkarten und eine sehr leistungsfähige Internetleitung hat, dass man dann seine Grafikkarten vermieten kann. Und die werden dann benutzt zum Ausrechnen des nächsten Bitcoins. Je mehr Bitcoins aber schon da sind, desto größer ist der Rechenaufwand, um weitere entstehen zu lassen. Weil sie sonst nicht eindeutig sind. Das heißt, ich habe hier eigentlich so eine Kurve, ja, wo die Schaffung neuer Bitcoins immer schwieriger wird. Wie ist denn das eigentlich mit unserer Wirtschaftsleistung? Hat die auch zwingend so die gleiche Kurve, dass wir immer weniger zusätzliche Güter produzieren? Wenn wir jetzt einmal von Corona absehen. Grundsätzlich haben wir da nicht die gleiche Limitierung. Das heißt, auch hier hätte ich eigentlich eine ja fast zwingende Tendenz, wenn ich Bitcoin zulasse als Währung, dass ich mir dann die Deflation gleich mitkaufe, weil die Möglichkeiten der Güterbereitstellung umfänglicher sind, weniger limitiert sind, als die Möglichkeit der Bereitstellung von solchen Kryptowährungen. Insofern also aus meiner Sicht völlig depperte Überlegung, so eine Währung entweder wieder auf Gold zu basieren oder gar Bitcoin zuzulassen als allgemeines Geld oder so etwas, halte ich für eine absolute Fehlkalkulation, so etwas zu machen. Und da haben wir noch gar nicht gesprochen über solche Sachen wie Spekulation auf den Goldpreis, der dann plötzlich sich auswirken würde darauf, wie viel man auf den für Güter bezahlt und so weiter. All das will man eigentlich nicht. Ja, damit ihr nicht meint, früher war immer alles besser oder sowas, ja, Kipper- und Wipperzeit oder auch hier dieses Clipping, ja, das sind alles früher praktizierte Varianten gewesen, wie man zum Beispiel bei einer Goldmünze dann den Rand so ein bisschen abschleift und auf diese Art und Weise also Gold gewinnt, dass man dann, wenn man ausreichend viele Münzen abgeschliffen hat, wieder zu einer neuen Münze prägen kann und so weiter und so fort. Oder auch, was es dann seitens der Herrschenden gab, dass die Münze zwar gleich ausgeschaut hat, aber immer dünner geworden ist, ja, dass man immer weniger Material da reingegeben hat. Auch das war etwas, was von Seiten der Herrschenden stattgefunden hat. Oder Gold, wisst ihr, gibt es ja in 12 Karat, 16 Karat, 24 Karat und so weiter. Das ist dann also eine unterschiedliche Menge von Gold in der Legierung. Das sieht man nicht unbedingt. Man kann es durch Prüfung nachweisen. Aber auch das kann ich zum Beispiel benutzen, um die Leute zu täuschen über den wahren Wert einer Münze. Ja, und damit sind wir bei der nächsten Frage, nämlich was ist eine Geldeinheit eigentlich wert? Und es war in Zeiten der reinen Metallmünzen ziemlich klar, was man sich da vorgestellt hat, nämlich diese Metallmünze ist so viel wert wie die Menge an Metall, die in ihr steckt. Das nennt man die metallistische Auffassung. Und Münzen, die nach diesem Prinzip im Geldverkehr sind, dass man sagt, also der Warenwert richtet sich nach dem Wert des Metalls, das nennt man Courantmünzen. Und hier war es also so, der Materialwert bestimmt den Wert des Geldes. Ich hätte also genauso gut meinetwegen ein abgesägtes Stück von einem Kupferbarren nehmen können und sagen können, dass tun wir es auf die andere Seite, das gleiche Gewicht in Münzen. Und dann hätte man gesagt, für diesen Teil vom Kupferbarren und für diese Münzen bekommt man gleich viel Ware. Natürlich hat man so ein bisschen das Problem dabei, dass ja zwischen dem Kupferbarren und den Münzen auch noch Verarbeitungsschritte liegen. Und man sich die Frage stellen muss, hey, wenn das jetzt gleich viel Ware ist, wer bezahlt denn dann eigentlich die Herstellungskosten? Das hat typischerweise der Herrscher gelöst, indem er dann, wenn er neues Geld ausgegeben hat, erklärt hat, dass also jetzt der neue Hühnerpreis dann etwas schlechter ausschaut. Ja, er zahlt jetzt nicht mehr so viele Münzen wie bisher für die Hühner. Und dann hat er auf diese Art und Weise seine Herstellungskosten überwälzt. Manche haben das auch so weit getrieben, dass sie, ein Bischof von Magdeburg hat das mal gemacht, ich weiß nicht wann, 1200, 1400 irgendwas, der hat alle halbe Jahr neues Geld ausgegeben und auf diese Art und Weise dann immer sich kostenlos mit allen möglichen Lebensmitteln und sonst was eingedeckt, weil er das alte Geld verrufen hat, also es für wertlos erklärt hat. Und wer also neues Geld wollte, der musste dann erstmal wieder Waren abliefern, damit er dieses Geld bei ihm bekommen hat. Und da hat er natürlich dann wieder den Preis gedrückt. Entgegen dieser metallistischen Auffassung steht die nominalistische Auffassung. Nomen, also der Name, es zählt also nur das, was da draufsteht auf dem Geld, nicht der Wert des Materials, aus dem das Geld besteht. Eine Bezeichnung, die immer wieder verwendet wird dafür, ist Fiat Geld. Das hat jetzt nichts mit der italienischen Automarke zu tun, die man ja gerne auch mal übersetzt als Fehler in allen Teilen, sondern es hat mit dem Lateinischen wiederum zu tun, fiat es verde. Ja, das heißt, das hier ist dann ein Geld, das zu einem bestimmten Wert werden soll, sozusagen. Das, bei dem nicht das Material den Wert definiert, sondern der Wertaufdruck. Zum Beispiel, wenn ihr bei euch in den Geldbeutel reinschaut, die Scheine, die haben inklusive Herstellungskosten einen Wert von maximal, bei den ganz besonders aufwendig hergestellten großen Denominationen, maximal 1 Euro. Bei den Münzen ist es so, dass die 1-Cent-Münze kostet, glaube ich, so 2,5 Cent in der Herstellung, Material und Prägung und so weiter. Aber alle anderen Münzen sind weniger wert als ihre Material- und Herstellungskosten. Und von daher, das heißt, eine 2-Cent-Münze dann auch noch nicht, aber alles, was drüber ist. Und von daher also keinerlei Korrespondenz zwischen dem wahren Wert des Geldes oder Materialwert des Geldes und dem, was ich dafür erstehen kann. Das ist die nominalistische Auffassung, Fiat-Geld. Manchmal sagt man auch Kreditgeld. Das kommt nicht davon, weil das ein Kreditwert in einem jemand gibt, sondern das kommt wieder vom lateinischen credere, glauben. Denn wenn man jemandem einen Kredit gibt, dann glaubt man, dass er den zurückzahlen kann. Ja, und beim Kreditgeld würde man also glauben, dass das diesen oder jenen Wert darstellt. Manchmal gibt es das, dass es mehrere Währungen parallel gibt. Und dann ist die Frage, wie funktioniert eigentlich diese Koexistenz? Es gibt, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, in Kroatien zum Beispiel, die Kuna einerseits als Lokalwährung und andererseits aber nicht nur weit verbreitet, sondern auch durchaus staatlich anerkannt, den Euro. Und jetzt ist die Frage, wie ist diese Austauschrelation Kuna gegen Euro, wenn wir diese beiden Währungen parallel akzeptieren für alles Mögliche. Ein Problem habe ich dann, wenn diese Austauschrelation fixiert ist. Dass ich also meinetwegen sagen würde, ich war noch nie in Kroatien zum Urlaub. Wenn ich jetzt sagen würde, 10 Kuna sind 1 Euro, das halte ich fest. Und plötzlich glauben aber die Leute, oder es stellt sich raus im Alltag, dass Kuna nicht so gern akzeptiert wird im Handel. Das führt dann dazu, dass das als wertloser gilt als der Euro. Wozu führt das dann? Das führt nicht dazu, dass die Kuna vermehrt gespart wird und der Euro ausgegeben, sondern genau umgekehrt. Die für wertvoller gehaltene Währung, der Euro, würde dann gehortet und die für wertloser gehaltene Währung, die Kuna, würde dann in Umlauf gegeben. Das gleiche kann ich auch haben, wenn ich zum Beispiel Kupfermünzen und Goldmünzen habe. Ja, und die sind in einer festen Austauschrelation. Und ich sage, wir haben hier Kurantmünzen, wo sich es also nach dem Materialwert richtet und da bleibt der Kupferwert immer der gleiche und der Goldwert schießt hoch. Dann habe ich hier auch einen Unterschied zwischen der Materialaustauschrelation, der Austauschrelation, die sich aus dem Materialwert ergibt, und der Austauschrelation, die fixiert ist. Und das würden die Leute so nutzen, dass sie dann das Material, das wertvoller wird, das am Wert gewinnt, das würden sie horten, und das andere Material, das relativ gesehen wertloser wird, das würden sie im Alltag gebrauchen. Sinnvoller, wenn man sowas hat, solche parallelen Währungen, sinnvoller ist es, das dann als Parallelwährung zu gestalten, bei der man die Austauschrelationen jeden Tag neu bestimmt. Denn dann kommt es nicht zu dem Hortungsphänomen. Dann ist an jedem beliebigen Tag jede der beiden Währungen gleich viel wert. Dann ist auch mit einem mit einer Goldeinheit. Da kriege ich halt am einen Tag dann, was weiß ich, 100 Kupferpfennige, am nächsten Tag kriege ich 120 Kupferpfennige dafür. Dann gibt's eigentlich keinen Sinn, warum ich jetzt Kupferpfennige horten sollte oder vermehrt ausgeben oder Goldmünzen horten sollte oder vermehrt ausgeben, weil ja der Wert jeden Tag neu bestimmt wird. In Ländern mit schwacher Wirtschaft und hoher Inflation haben wir das ganz häufig, dass sich neben der heimischen Währung auch noch eine zweite fremde Währung etabliert. Wir werden nachher ein paar Beispiele sehen, wenn wir uns mit dem Geltungsgebiet des Euro beschäftigen, dass der also interessanterweise nicht nur innerhalb der Eurozone oder der Europäischen Union verwendet wird, sondern auch außerhalb desselben. Ja, weil ja zwei Währungen nicht kompliziert genug sind, deswegen zeige ich euch mal ein Beispiel für drei Währungen. Milchgeld. Milchgeld, ich weiß nicht, wer von euch irgendwie Bezug zur Landwirtschaft hat. Normalerweise bezeichnen wir den Kaufpreis von einem Liter Milch beim Landwirt als Milchgeld, beziehungsweise die Gesamtsumme an Geld, die er dafür einnimmt. Und zu Zeiten der Höchstinflation in Deutschland, nennt man dann Hyperinflation, zu diesen Zeiten gab es im Allgäu ein besonderes Milchgeld. 1923 war das. Hier seht ihr so einen Schein. Und das Interessante ist, also dieses, ich habe euch vorhin erzählt, die Goldmark, die gab es nur bis 1913. Dieses Milchgeld kam 1923 auf den Markt. Wie hat das denn dann funktioniert, dass da auf dem Milchgeld draufsteht plötzlich eine Mark Gold? Das hat funktioniert, indem man aus dieser historischen Zeitnummer hat, dass eine Mark Gold 10/42 von einem Golddollar waren. Also ein Viertel ungefähr. Ja. Man hat also jetzt für denjenigen, der dieses Milchgeld annehmen konnte, da steht Notgeld drauf, ja, für denjenigen, der dieses Milchgeld annehmen konnte, hat man also gesagt, du kriegst einen fortlaufend aktualisierten Wert in heutigen Reichsmark und dieser Wert, der richtet sich nach 10/42 Dollar. Du kriegst so viel Reichsmark, wie sie 10/42 eines Dollars entsprechen. Und die Frage ist, warum macht man so einen Kass überhaupt? Der Grund war, dass ja Milch ein Grundnahrungsmittel ist. Und wenn dieses Grundnahrungsmittel nicht zur Verfügung steht, dann geht es der Bevölkerung schlecht. Und jetzt muss ich euch ein anderes Beispiel sagen. Ich habe mir mal einen Student mitgebracht hier in Kempten. In die Vorlesung aus seiner Familie ist das überliefert worden. Sein Großvater, Urgroßvater oder was, ist mal mit einem Schwein in die Stadt gegangen, in der Früh nach Kempten rein, vom daneben liegenden Dorf, das ist so 2,5 Kilometer außerhalb. Dann hat er dieses Schwein verkauft in der Stadt an den Metzger und ist heimgegangen und abends in seinem Dorf ins Wirtshaus. Und er konnte sich am Abend für den Erlös des ganzen Schweines noch eine halbe Bier kaufen. Könnt ihr euch vorstellen, dass bei dieser Konstellation, dieser massiven Geldentwertung innerhalb eines Tages, die Bauern keine große Lust haben, Milch zu verkaufen? Weil völlig unklar ist, was kriegen wir da überhaupt dann? Das Einzige, was sie wussten, ist, sie kriegen Geldscheine und wahrscheinlich eine große Menge, ja, Schubkarre, war vorher schon genannt. Aber was sie mit der Schubkarre Geld kaufen können, völlig unklar. Ja. Wenn, dann hat man das direkt zum Warentausch benutzt, diese Milch, aber nicht irgendwie großartig in die Stadt geliefert, damit da die Bevölkerung irgendwie Milch kriegen kann. Das hat man versucht zu beheben mit diesem Milchgeld. Ja, Koppelung des Bargeldes an Realwerte, haben wir vorher schon drüber gesprochen, ist hier auch nichts Neues draus, ja, drin. Da haben wir diese Golddeckung insgesamt von Deutschland 1948 bis 1973 USA von 1944 bis 1971. Und nachdem man es aufgegeben hat, sind die Wechselkursschwankungen stärker geworden, aber man konnte halt im Prinzip beliebig viel Geld drucken, was eine Inflationsgefahr birgt, wenn man zu viel Geld druckt im Vergleich zur Warenentwicklung. Ja, dann hat man plötzlich riesige Geldmenge im Angebot und eine geringere Warenmenge im Angebot und dann muss halt der Preis der Ware Geld nachlassen. Und das äußert sich dann eben, indem ich mehr Geld hergeben muss für die gleiche Ware, also Inflation. Und dann hat man dieses Risiko einerseits geschaffen, auf der anderen Seite aber eben die Probleme umschifft mit der schrumpfenden Goldförderung und mit der Spekulation auf Gold, die den Preis unabhängig von der Menge des Geldes, das da unterwegs ist, beeinflussen kann. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Zu Zeiten der Golddeckung war in den USA der Privatbesitz von Gold verboten. Ja, das durfte man kein Gold besitzen offiziell, weil der Staat auf die Art und Weise vermeiden wollte, dass eine Spekulation auf Gold zustande kommt. Das hat natürlich allenfalls im Inland geholfen. USA war ein starker Goldproduzent, aber im Ausland ist das natürlich wirkungslos. Heute haben wir eine abstrakte Koppelung der Geldmenge an die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, BIP abgekürzt. Wisst ihr ja noch aus dem dritten Semester. Was ich hier habe, sind so ein paar Folien mal zu der Situation Hochinflation, zu der Hyperinflation und Deflationsphase. Die stärkste Inflation hatten wir in Deutschland 1923. Da waren wir lange Jahrzehnte Weltmeister im Inflation haben, bis uns dann irgendwann Zimbabwe überholt hat. Und dann gab es Anfang der 1930er Jahre in der Folge der Weltwirtschaftskrise, kurzes Szenario, Vermögenswerte kollabieren. Die Leute haben weniger Rücklagen, deswegen geben sie weniger Geld aus. Nachfrage kollabiert, Preise gehen zurück. Die Leute sagen, hey super, warte ich noch mit dem Kaufen. Nachfrage fällt, Preise gehen weiter zurück, Angebot geht zurück. Deswegen haben wir hier so eine starke Deflationsphase. Und dann seht ihr hier, was hatten wir da? Massenarbeitslosigkeit wegen Zusammenbruch der Unternehmen. Ja, und dann hat man nochmal so einen Spike in der Inflation hier 1973. Ja, da waren wir über 5%, teilweise war es dann so 7,5, 8% Inflation im Jahr. Da gab es dann also, oder Auslöser dafür war starker Anstieg der Energiepreise. Und die waren wesentlich wichtiger für die Frage, zu welchen Kosten kann ich produzieren, als es heute ist, weil man heutzutage viel energieeffizienter arbeitet und haben dementsprechend alle Güterpreise nach oben getrieben. Naja, und dann hat man also die Preise für Arbeit sind damals sehr stark angestiegen. Parallel dazu die Verbraucherpreise, das hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt, aber die Wirtschaft ist damals nicht kollabiert. Ja, man hat, es haben starke Umstellungsprozesse begonnen damals, dass man versucht hat, energieunabhängiger zu werden, aber die Wirtschaft ist in keiner Weise vergleichbar berührt gewesen wie von dieser Deflationsphase hier. Aber lasst uns nochmal auf die Höchstinflation schauen. Ich habe da was aus dem früheren Allgäu-Museum in Kempten, das man jetzt leider Gottes geschlossen hat und durch ein Kempten-Museum ersetzt hat. Nämlich hier so ein kleines Gemälde. Ja, Vater, Mutter, zwei Kinder. Ihr seht, die sind alle in Top-Zustand und freuen sich über das Leben. Und dahinter haben wir dann so ein komisches Gebilde hier, eine Schindmähre, ja, wo man die Rippen sieht, die einzelnen, weil sie so abgemagert ist. Ja, und dann hier so ein Knochenmann, der die Sense dabei hat, zum Lebensfaden abschneiden und die Waagschale, ob das Leben denn was wert war, also sprich Gevatter Tod, der trägt passenderweise auch noch einen Militärrock. Wir sehen, ja, es gibt durchaus Fabriken, die da qualmen, ja, im Hintergrund, aber irgendwie hier keine gute Position. Ihr seht, nicht überall ist es grün im Allgäu, sondern teilweise ist es braun. Einer der Gründe könnte sein, und das ist jetzt nicht gelogen, dass damals die Leute teilweise Gras gefressen haben, um den Hunger zu bekämpfen. Die Frage ist, warum mussten sie den Hunger bekämpfen? Wir haben ja vorhin gesagt, Deflation, Zusammenbruch, Wirtschaft, Inflation, eigentlich ein Core-Problem. Was ist jetzt nun so anders an der Hyperinflation? Na, lasst mich euch mal zeigen, was da außenrum um dieses Zentralbild war, nämlich so ein Ring. Das Ganze war eine Schießscheibe, die gestiftet wurde zur Erinnerung an die furchtbare Teuerung im Jahr 1923. Und damit wir mal ein bisschen mitbekommen, was denn da furchtbare Teuerung ist, habe ich da mal was rausgezogen. Ihr könnt es wahrscheinlich lesen, diese Frakturschrift. Weißbrot 50 Gramm, im Januar gekostet 50 Reichsmark, im Juni des gleichen Jahres 300 Reichsmark, also innerhalb von nicht mal 6 Monaten schon versechsfacht. Und dann im Dezember nicht 30 Reichsmark, sondern 30 Milliarden Reichsmark. Damit wir das auch mal grafisch sehen, eine Steigerung des 600 Millionenfache in 11 Monaten. Was meint ihr? Ist da noch kalkulierbar, wie viel der Einkauf kostet? Das kann man völlig knicken. Ja? Überhaupt kein dran denken, dass man das in irgendeiner Art und Weise noch nachvollziehen könnte. Wie ist es denn für die Unternehmen? Wissen die noch, zu welchen Preisen sie verkaufen können aufgrund ihrer Kostenkalkulation? Kann man auch völlig knicken. Das heißt, es gibt jetzt noch 2 Möglichkeiten. Entweder du versuchst durch Fantasiepreise, die du verlangst, schneller zu sein als die Inflation. Das hat mit dazu beigetragen, dass wir hier das 600-Millionen-Fache haben. Oder du steigst gleich um und machst Handel Ware gegen Ware. Das Problem, das man damals hatte in Kempten, nicht nur, sondern eigentlich generell in der Wirtschaft, war, man hat immer am Freitag der einen Woche verhandelt die Löhne und Gehälter für die kommende Woche. So, jetzt wird an dem einen Freitag Lohn und Gehalt verhandelt, nächste Woche wird er ausbezahlt. Denkt nochmal an unseren Bauern. Oder denkt an das 600-Millionen-Fache in 11 Monaten. Glaubt ihr, dass das, was ihr nächste Woche Freitag aufgrund der Verhandlungen vom letzten Freitag ausbezahlt bekommt, dass ihr damit noch eure Familie ernähren könnt? Das dürfte ziemlich unwahrscheinlich sein. Konsequenz war, wir hatten in Kempten sehr viel Textilindustrie, Garnerzeugung, aber auch Stofferzeugung, dass die dann teilweise hergegangen sind und damit ihre Belegschaft nicht unter der Arbeit kollabiert wegen Hunger und Auszehrung, dass die hergegangen sind und dann mit den Lebensmittelgeschäften einen Warentausch gemacht haben, Stoff gegen Milch, Stoff gegen Brot und so weiter, damit sie ihre eigene Belegschaft ernähren konnten. Man hat dann gar nicht mehr angefangen, Geldlöhne zu kalkulieren, sondern man hat dann im Prinzip gesagt, was brauchen wir an Warenration, ja, und das ist so und so viel Stoff und das gehen wir dann halt darüber, damit man überhaupt die Fabriken funktionsfähig halten konnte. Das ist das Problem, wenn man Inflation ins Kraut schießen lässt, wenn man sich nicht frühzeitig genug kümmert um eine Begrenzung. 2% mehr sind natürlich ein Bruchteil von 600 Millionenfachen, aber ich denke, ihr bekommt die Idee mit, dass also hier diese Inflation begrenzt werden muss, bevor sie ansteigt. Und ich glaube, dass auch klar ist, dass diese Begrenzung der Inflation umso leichter fällt, je früher ich damit anfange. So, naja, wenn wir schon Brüttel anschauen, oder, dann zeige ich euch nur ein paar. So, damit ihr seht, dass es nicht nur ein deutsches Phänomen ist. Ihr habt es einmal aus Simbabwe. So sehen 10 Billionen Dollar aus in Simbabwe. Weil dieses Geld praktisch wertlos ist, die 10 Billionen Dollar. Deswegen gab es in Simbabwe auch so nette Bilder, wenn man aufs Klo gegangen ist, wo dann stand, bitte Klopapier benutzen und nicht Geldscheine. Ja, weil die Geldscheine, die zersetzen sich nicht im Kanal und verstopfen von daher das Leitungssystem, ja, wohingegen Klopapier darauf programmiert ist, sich unter Wassereinfluss aufzulösen und dementsprechend also dann gewisse Handhabungsvorteile bildet. Nach 1923, nach der Hyperinflation, hat man dann natürlich auch das Geld weiterverwendet, allerdings ein bisschen anders. Ja, hier hat man also geheizt. Oder die Kinder haben das zum Spielen benutzt, wie Legosteine. Das hier zeigt, dass man dann nicht mehr das Geld akzeptiert hat als Zahlungsmittel, sondern billigster Platz zwei Eier. Also man hat mit Naturalien bezahlt, hier in dem Fall für Kultur. Und wenn man was haben wollte, dann musste man halt ein bisschen aufwendigere Naturalien nehmen. Hier seht ihr in einer Bank die Stapel Geld, die vorbereitet wurden zur Ausgabe. Teilweise hat man sich nicht mal mehr die Mühe gemacht, neues Geld zu drucken, sondern hat nur noch mit einem Stempel einen höheren Wert auf die alten Geldscheine draufgehauen. Ja. Also das sind alles Phänomene aus dieser Höchstinflationszeit. Einen habe ich noch. Da hat sie eine Anleihe, die dann daraus resultiert ist, dass der Geldwert nicht mehr so da war, nämlich eine Anleihe, die über Roggenernte garantiert werden sollte. Das ist natürlich auch ein bisschen problematisch. Ich habe plötzlich zwar eine Warendeckung, aber ich kann ja keine konstante Ernte garantieren. Und das heißt, dass also die Sicherheit dieser Anleihe auch nicht konstant ist. Elisabeth, was gibt's bei dir so Amüsantes? Lass uns mal teilhaben an dem Meme, das dich gerade unter den Tisch fallen lässt vor Lachen.
Ist alles gut.
Das glaube ich dir sofort, dass bei dir alles gut ist, aber wir wollen es auch so gut haben. Also, Elisabeth will uns nicht lachen sehen, zumindest mich nicht, ja. Müsst ihr euch mit den Fadensachen begnügen, die ich hier so von mir gebe. Schauen wir mal, dass wir das da beenden. Ja, was brauchen wir also, damit wir den Geldwert stabil halten? Ich brauche einen Überblick über die Menge an Geld, die da ist. Ich brauche Kontrolle darüber, wer wie viel Geld noch weiter in Umlauf bringen darf. Denjenigen, der dieses Geld ausgibt und praktisch die Garantie für dieses Geld übernimmt, den soll es nach Möglichkeit morgen auch noch geben. Also weiß ich, wenn die Raiffeisenbank hinter Hugel-Hapfing jetzt die neue D-Mark ausgeben würde oder sowas und dann macht die Raiffeisenbank hinter Hugel-Hapfing übermorgen dicht, na, ist die große Frage, was ist denn dann dieses Geld noch wert? Ja, dieses Problem hatte man im Mittelalter in Europa ganz stark. Da gab es auch ein Papiergeld, das darauf beruhte, dass man von einem Goldschmied ein Zertifikat über eingeliefertes Gold bekam. Und dann konnte man in eine andere Stadt reisen, hat dort hoffentlich einen Goldschmied gefunden, der mit dem anderen korrespondiert. Und konnte dem dann das Zertifikat vorzeigen und der hat einem dann wieder Gold gegeben, abzüglich einer Gebühr. Das Problem ist nur, wenn es halt einen dieser Goldschmiede plötzlich nicht mehr gibt, ja, dann ist dein Zertifikat so viel wert wie Klopapier oder weniger. die Authentizität des Geldes muss gesichert sein. Ja, also es soll nicht zum Beispiel die Charlotte mal eben an den Kopierer gehen und sagen, jetzt machen wir mal Geld für heute Abend, ja, damit ich meine Freunde mal alle einladen kann. Dazu haben wir eben solche Dinge wie diesen Metallstreifen, wie das Wasserzeichen, wie diese Schwarzlicht-Farbstreifen, wie die Hologramme und dergleichen mehr, damit man eine Chance hat zu überprüfen, ist das jetzt echtes Geld oder Fake-Geld.